Wunderschönen guten Morgen auch von mir. Im Firmenslang oder unter Aktionären würde man sagen, was wir hier tun, ist eine feindliche Übernahme. Okay? Wir übernehmen als Christen Stück für Stück Teile der Welt, wo die Bibel sagt, deren Gott ist der Teufel, indem wir Menschen die Wahrheit sagen und sie zu Jesus hinführen. Und wer einmal ihn kennengelernt hat, der will nie wieder ohne ihn sein. Das ist die gute Nachricht. Deswegen feindliche Übernahme, weil der Feind hasst, was wir tun. Freundliche Übernahme würde ja heißen, wir würden Verhandlungen führen mit unserem Gegner. Das tun wir nicht. Wir tun das, was richtig ist. Und wir führen geistliche Kämpfe, aber nicht gegen Menschen, sondern in der unsichtbaren Welt, um Menschen rauszuhauen aus dem, was der Feind für sie geplant hat. Nun, kurze Einleitung, Rückblick auf den dritten Teil. Einige waren da. Ansonsten ist es online, ihr könnt es euch jederzeit anschauen. Wir haben uns im dritten Teil angeschaut, warum es für jeden Christen so wichtig ist, den ersten oder den nächsten Schritt auf Menschen zuzugehen, die Jesus noch nicht kennen. Ja, anschauen, das ist die Predigtreihe, mach den ersten Schritt, Teil 4. Steht. Ja, steht, gut. Es gibt viele Fantines. Erinnert euch noch an den Videoausschnitt aus Les Miserables? Die Fantine, die keine Hoffnung hatte und dann kam Jean Valjean hat zumindest am Sterbebett ihr noch ihren größten Wunsch erfüllt und sich um ihre Tochter gekümmert. Und ich glaube, es gibt so viele Fantines da draußen, deren Lebensträume und Hoffnungen zerstört wurden und die sich so danach sehnen, dass jemand da ist, der ihnen Hoffnung bringt. Wir haben uns auch Carpe Diem angeschaut, ein anderer Filmausschnitt, Club der toten Dichter. Nutze den Tag, hieß es da. Und es geht darum, dass wir die Endlichkeit unseres irdischen Lebens und damit auch unsere Möglichkeit erkennen, Menschen von unserem guten Gott zu erzählen, solange wir dieses Leben hier haben. Und dass uns das Freude macht, das zu tun, dass wir es in entspannter Weise tun. Nicht, weil wir müssen, sondern weil wir dürfen und weil wir noch können. Für viele sind wir nämlich die einzige Bibel, die Menschen lesen. Hast du dich jemals so gesehen als ein dickes Buch? Ja? Die Leute gucken dein Leben an, die beobachten dich, die sagen dir das nicht. Die Kollegen auf der Schule, die Nachbarn, die gucken genau, was du so machst. Alles, was sie mitbekommen. Und ist es was, was Jesus verherrlicht? Dann werden sie offener. Ist es das Gegenteil? Dann haben sie recht, wenn sie sagen, du Heuchler. Ja, wir müssen an uns arbeiten. Und vor allem muss der Heilige Geist an uns arbeiten dürfen. Dein Handeln aufgrund der Führung des Heiligen Geistes. Ich wiederhole. Dein Handeln aufgrund der Führung des Heiligen Geistes ist lebenswichtig für viele Menschen in unserer kleinen Welt. Wir haben uns angeschaut, dass es vorbereitete Werke gibt, die, wenn wir in ihnen wandeln, wir Durchbrüche erleben, die wir sonst nie hätten. Das Duo Missionsbefehl und geistgeführtes Hingehen ist unschlagbar. Beides gehört zusammen. Wenn ich nur den Missionsbefehl immer predige und ich muss jedem und Jesus erzählen, das funktioniert nicht, hat nie funktioniert. Aber wenn ich gleichzeitig Gottes Stimme höre und er zeigt mir, geh auf diese Person zu, geh auf diese Person zu, dann passieren Dinge, die sonst nicht passieren. Und zwar sehr, sehr viel häufiger. Wir haben Manuela und Katja hier vorne gehabt, wir haben sie interviewt und haben gesehen, wie durch Menschen, die sich vom Heiligen Geist inspirieren und führen ließen, letztlich die beiden gerettet wurden und auch eine ganze Menge noch nachkamen und Jesus nachfolgen bis heute. Das war ein ermutigendes Beispiel, aber es waren doch nur zwei von ganz vielen, die hier sitzen. Hinterher kamen einige auf mich zu und sagten, ich könnte auch was erzählen. Ich, ja, so gut. Vielleicht wirst du es nicht von hier vorne tun, weil da ist die Kapazität begrenzt. Aber erzähl es anderen. Erzähl es Leuten, die Jesus noch nicht kennen, was Jesus in deinem Leben getan hat. Und schau, was der Herr tut, weil dein Zeugnis, dein Bericht ist der stärkere. Stärker als jede Predigt, die ich hier vorne halten kann, ist das, was du mit Gott erlebt hast in deiner kleinen Welt. Das interessiert die Leute, das wollen die hören. Okay, wir starten mit der Predigt, mit dem Neuen. Und der erste Teil ist ein ganz kurzer, aber ein wichtiger. Denn was ist dein erster Schritt in den Tag? Womit startest du morgens, wenn du die Augen öffnest und dich aus deinem Bett bewegst? Ich möchte wieder aus dem Buch legen, wir haben noch eins da vorne liegen, mach den ersten Schritt, das die Predigtreihe basiert auf diesem Buch von Pastor Bill Hybels. Und ich lese jetzt einen Ausschnitt, wo er beschreibt, wie er seinen Tag beginnt und ich finde das sehr inspirierend. An dem Tag, als ich zum Glauben kam, das ist jetzt über 30 Jahre her, verspürte ich eine ungeheure Sehnsucht danach, Menschen, die Gottes Heilsgeschichte noch nicht gehört hatten, davon zu erzählen. Leider tat ich das nicht nur mit, sondern auch ohne die Leitung und die Kraft des Heiligen Geistes. Mit der Zeit bin ich Gott sei Dank als Christ gereift, so dass ich jetzt besser erkennen kann, wann ich etwas tun oder lassen soll. Heute versuche ich jeden Morgen beim Aufwachen Folgendes zu sagen: Gott, mein Leben liegt in deiner Hand. Gebrauche mich, um heute einen Menschen auf dich hinzuweisen. Ich verspreche dir, dass ich auf jede mir mögliche und erdenkliche Weise mit dir zusammenarbeiten will. Wenn du willst, dass ich heute etwas für dich sage, dann werde ich das tun. Wenn du willst, dass ich nichts sage, aber irgendwie anders zum Ausdruck bringe, wie sehr du die Menschen liebst, dann werde ich durch die Kraft des Heiligen Geistes auch das tun. Ich stelle mich dir heute ganz zur Verfügung. Darum führe mich durch deinen Heiligen Geist. Ist das ein schöner Start? Was haltet ihr davon, wenn wir das jetzt zusammen mal machen? Deswegen habe ich das extra aufgeschrieben. Dann können wir das zusammen als Proklamation auswählen. Keiner muss, jeder darf. So, ich mache es von hier vorne und wenn du willst, stimme einfach mit mir ein. Ich versuche langsam zu sprechen, dass du dabei sein kannst. Dass du ein Gefühl dafür bekommst. Du kannst dieses oder eine ähnliche Proklamation morgens machen, wenn du aufwachst. Du kannst dir das hier abfotografieren oder im Internet nachher kannst du ein Bildschirmfoto machen, kannst du irgendwo hinhängen. Wie auch immer. Oder machst eine ganz eigene Proklamation, einen ganz eigenen Text, der einfach ausdrückt, was du möchtest und was du Gott erlaubst zu tun durch dich. Ich sage immer, du bist dann Gottes Handschuh, weißt du? Und Gott liebt es, wenn wir seine Handschuhe sind. Wir sind nicht seine Kraft. Aber wenn seine Kraft in uns ist, dann bewegen wir eine Menge. Amen? Okay, ich fange an. Gott, mein Leben liegt in deiner Hand. Gebrauche mich, um heute einen Menschen auf dich hinzuweisen. Ich verspreche dir, dass ich auf jede mir mögliche und erdenkliche Weise mit dir zusammenarbeiten will. Wenn du willst, dass ich heute etwas für dich sage, dann werde ich das tun. Wenn du willst, dass ich nichts sage, aber irgendwie anders zum Ausdruck bringe, wie sehr du die Menschen liebst, dann werde ich das durch die Kraft des Heiligen Geistes auch tun. Ich stelle mich dir heute ganz zur Verfügung. Darum führe mich durch deinen Heiligen Geist. Amen. Wow. Super cool. Stell dir mal vor, Gott beantwortet das Gebet. Und er gibt dir irgendeine Gelegenheit, er gibt dir irgendeinen Impuls, mit einem Menschen irgendetwas zu tun, was ihm Ehre gibt. Ich sage feindliche Übernahme. Yeah, come on. Bill Heibels sagt dann weiter: Manchmal führt ein solches Gebet dazu, dass der Heilige Geist mir erlaubt, ein Gespräch zu führen, in dem ich um den lebenden, gerechten Gott geht, der alles geschaffen hat, der einen guten Plan für alle Menschen hat und der wirklich mit ihnen in Beziehung treten möchte. Der Schlüssel dazu ist folgender. Es geht nicht darum, dass ich mir Methoden überlege, damit jemand gerettet wird. Es gibt ja methodengläubige Christen, die meinen, wenn ich A, B, C mache, dann muss D bei rauskommen. Das ist geistlich nicht immer so einfach und funktioniert in manchen Bereichen überhaupt nicht. Es geht darum, dass ich losgehe, wenn er mir den Impuls gibt, loszugehen. So Stichwort Achtsamkeit. Auf ihn achten. Weißt du, was hat er denn? Was sagt er? Geh los. Ja, und dann? Geh doch erstmal. Reinhard Bunke sagt, ein Auto, das fährt, ist leichter zu lenken als ein Auto, das steht. Einfach mal losgehen. Wenn er sagt, geh doch mal. Und dann schau, was das nächste Kommando ist, was er gibt. Zu reden, wenn er sagt, dass ich reden soll, und zu schweigen, wenn das Risiko besteht, dass ich zu viel sagen könnte, und abzuwarten, wenn er mir aufträgt, abzuwarten. Tatsächlich, Gott macht das manchmal. Gott sagt jetzt, halt's Maul. Also er sagt es liebevoller. Bitte sei jetzt still. Manche brauchen es ein bisschen klarer, dass wir es auch tun. Aber ja, tatsächlich. Jetzt sag mal nichts. Ja, aber ich will es ja nicht. Sag nichts, du machst was kaputt, wenn du jetzt was sagst. Es ist nicht dran, es ist nicht vorbereitet. Das braucht noch ein bisschen. Relax. Okay? Kannst du relaxen als Christ? Kannst du das noch? Oder hast du immer den Druck, ich muss jedem Jahr von Jesus erzählen und jeden, der krank ist, muss ich heilen und alles. Vorsicht, Vorsicht, Vorsicht. Da kommt Gesetz rein, wo Gnade sein sollte, weißt du? Es kann durchaus dran sein, dass du drei Leute hintereinander die Hände auflegst und um Heilung bittest. Es kann aber auch sein, dass du das im Monat überhaupt nicht machst. Es kann beides völlig in Ordnung sein, weil er ist der Initiator. Wenn ich, Bill Heibel schreibt, wenn ich abends meinen Kopf auf mein Kopfkissen betten kann, in dem Wissen, dass ich an dem betreffenden Tag mit den Impulsen des Heiligen Geistes zusammengewirkt habe, dann schlafe ich wie ein Baby. Selbst bei 30 Grad, das ist meine Erweiterung. Wenn ich mich wirklich von Gott umgestalten lassen will, darf ich vor der Unbequemlichkeit, der Verlegenheit und den zwiespältigen Gefühlen nicht zurückschrecken, die auftreten, wenn ich meinen Wohlfühlbereich verlasse, in dem es so schön sicher und kuschelig ist. Kennen wir doch alle, oder? So unser innerstes Zuhause, ja? Ach, hier bin ich zu Hause, hier kann mich niemand. Und dann muss ich da raus, in die kalte Welt da draußen, zu irgendjemandem, der mich vielleicht ablehnt oder mich auslacht. Ja, manchmal ist das so. Wenn ich zum ersten Mal vom Heiligen Geist den Impuls bekomme, den ersten Schritt auf jemanden zuzugehen, dann ist es, als ginge ein Stromstoß durch meine Adern, schreibt Pastor Bill. Wenn ich einen Fuß vor den anderen setze, um zu jemandem zu gehen, der vielleicht 8 Meter von mir entfernt steht, dann bin ich Teil von etwas, das unermesslich viel größer ist als ich selbst. Kennst du dieses Gefühl, mit dem Heiligen Geist zusammenzuarbeiten? Ich darf das als Pastor so oft erleben und es ist so grandios. Du weißt um deine Schwachheit, du weißt um deine Unfähigkeit. Und gleichzeitig spürst du, wie er all das finanziert, so kräftemäßig, gabenmäßig, fähigkeitmäßig, was dir fehlt, wenn du das tust, was er sagt, dass du tun sollst. Manche denken, ja, du bist ja ein Prediger, ist ja easy, gehst du von hin und predigst. Ja, langsam. Ich kann Worte machen, ja. Aber Worte, die treffen, sind es doch, worum es geht. Worte, die von ihm kommen, sind doch, um die es geht. Nicht eine perfekte Rhetorik. Die rettet niemanden, sage ich dir, die rettet niemanden. Aber wenn der Heilige Geist mich als Sprachrohr gebrauchen kann, wenn es nur jedes dritte Wort ist, behaupte nicht, dass jedes Wort von mir direkt vom Heiligen Geist kommt, aber er inspiriert, weißt du, er führt. Und dann bewegt sich was und ich spüre das. Manchmal stehe ich neben mir und ich predige und denke, wow, ist ein cooler Satz. Danke, Herr. Ich weiß, dass der nicht von mir kommt, weißt du? Ich weiß, wer schuld ist an allem Guten in meinem Leben. Und wenn du beobachtest, wie du was tust und du merkst ganz genau, das warst du nicht selbst. Das war jetzt nicht die Anna. Das war der Herr. Der hat durch dich was getan, was du selbst so gar nicht gemacht hättest. Und du merkst, das hat funktioniert. Und du weißt, warum. Das ist das nie vergessen, wer schuld ist an allem Guten. Und nochmal Pastor Bill, so ist das eben, wenn man das übernatürliche Wirken der Kraft Gottes an einem ansonsten ganz normalen Tag erlebt. In der Bibel steht, dass es im Leben genau darum geht, jeden einzelnen Augenblick mit Gott in Verbindung zu stehen. Und die Frage wäre jetzt, wie beginnst du deinen Tag? Erwartest du sowas? Auch am Montag, wo alles noch ein bisschen schwerfälliger vielleicht ist, auf der Arbeit und in der Schule, wo auch immer du bist und Dinge sind nicht so leicht, viel Arbeit, das auf dich wartet. Und hast du trotzdem die Erwartung, Gott, ich bin hier, dass ich irgendwas tun darf. Manchmal sagt er mir, schreib eine kurze Notiz. Manchmal sagt er mir, sprich eine kurze Nachricht. Mach das dann oft hier, sprich eine Sprachnachricht und schick die per E-Mail raus. Ich bin ja kein WhatsApp-Typ, aber wie auch immer. Jemand zu ermutigen, jemand zu gratulieren, jemand etwas mitzuteilen, was ich gerade auf dem Herzen habe. Eine Ermutigung in der Regel, ja, was gut ist. Manchmal besuche ich jemanden, manchmal rufe ich jemanden an. Manchmal schicke ich jemandem einen Strauß Blumen. So Sachen, weißt du, wo ich gar nicht drauf käme, die er mir aber sagen kann. Und wenn er das sagt, aye, aye, Sir, mein Oberbefehlshaber spricht, ich tue es. Jetzt haben wir eine Bibelstelle, das ist die einzige für heute, die ich als Folie dabei habe. Lukas 10, Vers 2. Er, Jesus, sprach nun zu ihnen, die Ernte ist groß, aber es sind wenige Arbeiter. Darum bittet den Herrn der Ernte, dass er Arbeiter in diese Ernte sende. Der Herr der Ernte, soweit ich das verstehe, ist der Heilige Geist Gottes. Der Part Gottes, der permanent auf diesem Planeten ist, zumindest noch. Er ist der Waffenmeister, so wird er woanders genannt. Er gibt die Gaben des Geistes, die geistlichen Waffen. Er teilt aus, wie jeder braucht. Er ist der verantwortlich ist, dass Menschen offen sind für das Evangelium. Er ist der dich schickt, der dich aussendet. Er ist der Oberbefehlshaber auf dieser Erde. Für die feindlichen Übernahmen, sind wir wieder bei dem Wort. Wir lasen gerade hier, wir lesen das einzige Gebetsanliegen, das konkrete einzige Gebetsanliegen, was Jesus in seiner Zeit auch als Mensch uns gab. Ja, da gab es doch das Vaterunser. Das ist ein Gebetsmodell, das ist was anderes. Das hier ist ein konkretes Anliegen. Er will, dass wir für Arbeiter in der Ernte beten. Das ist was er uns hinterlassen hat. Mal ganz ehrlich, wie oft betest du für Arbeit in der Ernte? Ah ja, einmal im Jahr. Ich weiß, einige machen das ganz oft. Andere vielleicht nie. Vielleicht sollten wir anfangen, das zu tun. Vielleicht bist du ja einer von den Arbeitern, die dann freigesetzt werden, wenn du für Arbeit in der Ernte betest. Ja, die Auswirkungen sind oft sehr nah bei diesen Gebeten, die Gott gerne beantwortet. Und wisst ihr, jede Ernte beginnt mit einer Aussaat. Und wir haben gerade die fantastischste Jahreszeit. Und du gehst raus über die Felder. Gut, der Mais fängt gerade erst an, aber Weizen ist fertig. Da gehen schon die ersten Mähdrescher rüber, weißt du, und holen das Korn rein. Was für eine Zeit, oder? Die Landwirte lieben diese Zeit. Da haben sie Monate für geschuftet, gearbeitet, gewartet. Und jetzt fahren sie zu Raiffeisen mit dem Anhänger voll mit Tonnen Getreide und können endlich was für ihre Arbeit auch kassieren. Und ich möchte euch über die Aussaat ein bisschen erzählen, weil das ist, wie gesagt, die unspektakuläre Zeit. Da sieht man noch nicht so viel. Da ist das Feld scheinbar leer. Es gibt Pflüge, es muss vorbereitet werden, es ist Arbeit damit verbunden. Und dann kommt irgendwann die Sämaschine oder mit Hand, je nachdem, wie groß das Feld ist. Ich habe vier Wahrheiten über die Aussaat, kurz und knackig. Erstens, wir sind für die Saat verantwortlich, nicht der Herr. Der Herr wird in aller Regel durch dich und mich säen. Es gibt Ausnahmen, da wo er direkt auch Dinge tut, aber meistens sät er durch uns. Und oft ist das, was wir meinen, was der Herr spontan macht, eher ein Ergebnis der Saat, die andere schon vor Jahren oft gesät haben. Zweitens, die Bereitschaft zum Gehorsam gegenüber Gottes Reden ist maßgebend. Denn wenn du deine Saat nicht nach seinem Willen hinausstreust, dann streust du es vielleicht hier einfach nur in Felsen rein oder unter Steine auf dem Weg, wo wenig oder gar nichts mehr rauskommt. So, dieser zweite Schritt ist sehr wichtig. Gehorsam zu sein gegenüber dem, was Gott dir sagt. Drittens, Krisenzeiten sind die besten Saatzeiten. Wir denken immer, oh, jetzt ist alles so schwierig und so eng und keine Zeit, kein Geld, so viel Hitze, ich kann nichts tun. Gerade das sind oft die Zeiten, wo man am meisten tun könnte, wenn man auf ihn hört. Isaak war es, glaube ich, im Alten Testament, der in der Hungersnot gesät hat, weil das ist schwierig. In der Hungersnot, das bisschen Getreide, was du noch hast, rauszuwerfen, das kostet Überwindung und viel Glauben, dass du weißt, ich werfe das jetzt nicht weg. Wir hungern vielleicht die nächsten Wochen, wegen dem, was ich gerade tue. Aber ich erwarte eine Ernte, weil ich habe gesät. Und Isaak hat 100-fach geerntet, steht in der Bibel. Alle anderen Hungersnot sind nach Ägypten gewandert, er hat ausgesät. Und Gott hat Ernte geschenkt. Und manchmal ist es genau das, was wir tun sollen. Wenn du denkst, es ist am engsten. Der Zehnte, wir kennen das, wenn du den Zehnten gibst, dann gibt es manchmal Zeiten, wo scheinbar alles trocken ist. Denkst du, Gott, wo ist jetzt die Verheißung des Fressers, der bedroht wird? Und dann möchte der Feind so gern, dass du aufhörst damit. Weil dann stoppt dein Versorgungsfluss. Aber wenn du dann weitermachst, merkst du auf einmal, oh, jetzt habe ich gegeben, was noch immer ging. Und jetzt wird es wieder mehr und mehr und mehr und mehr und mehr. Türen gehen auf, die vorher zu waren. All das, wir haben das so oft erlebt. Beständig das Richtige tun ist der Schlüssel zum ganzheitlichen Erfolg. Und viertens, Saatgut kann alles sein, was aus Gottes Wort kommt. Gott sagt, das Wort ist das Saatgut, das sind die Samen, die wir ausstreuen. Und heute, Leute, wir können ja schimpfen über moderne Technik, über Internet, all das Teufelszeug, ne? Oder wir können es gebrauchen, um das Reich Gottes auszubreiten. Du wirst nicht verhindern, dass diese Dinge kommen und dass da viel Schund und Dreck drin ist. Wirst du nicht verhindern. Aber wir können andere Dinge hineinfüllen. Weil letztendlich ist es wie Geld auch. Es sind neutrale Dinge, die als Transportvehikel dienen. Ich kann im Internet Pornos supporten. Oder ich kann Reich Gottes supporten. Ich kann mit Geld ein Waisenhaus finanzieren oder ich kann einen Killer anheuern. Es liegt immer daran, was mache ich mit dem, was ich habe. Und das Wort Gottes ist heute so verfügbar. Meine Generation weiß schon, wie großartig das ist, weil wir hatten das vor 40 Jahren nicht. Als wir angefangen haben, gab es vieles nicht, was es heute gibt. Internet, Handy, all die Möglichkeiten heute, das Wort Gottes zu spreaden, auszuteilen, die gab es so noch nicht. Und das ist deswegen eben nicht alles schlecht. Was nimmst du? Wann hast du das letzte Mal eine Predigt, die hier richtig gut war, wo du sagst, die hat mich so gesegnet? Wann hast du das letzte Mal deinen besten Freunden geschickt als Link, YouTube-Link? Warum nicht? Tut's weh? Kostet es dich Geld? Nö, ist ein Klick. Teilen. Ja, und wenn es nicht angeguckt, dann guckt es nicht an. Ich meine nur, frag den Herrn doch so Sachen auch. Gott, kann ich hier mit irgendwas machen? Die berührt mich gerade so. Weil alles, was mich sehr berührt, auch was ich im Internet finde, wo ich merke, das berührt mich, da frage ich Gott, ist das was ich teilen darf? Soll ich das anderen Leuten zukommen lassen, damit die es kriegen. Natürlich die Predigt und sowas, aber auch andere geistige Input, was so kommt. Viele gute Sachen sind unterwegs. Mach dir Gedanken. Hier sind ein paar Beispiele, die kannst du lesen, wie du es machen könntest. Ich habe aber jetzt noch eine längere Geschichte vom Pastor Bill. So das Kernstück eigentlich für heute, was mit dem zu tun hat, was wir am Anfang auch schon gehört haben. Es geht darum, dem Heiligen Geist die Führung zu überlassen. Und wir lernen oft durch Beispiele mehr als durch, einfach nur durch Worte. Und ich habe hier, sind zwei Beispiele drin, die fand ich für mich damals schon sehr hilfreich, zu verstehen, aha, das meint er. Okay? Es war an einem Mittwochnachmittag. Ich sollte wie gewöhnlich an diesem Abend im Gottesdienst predigen und wollte mir vorher noch schnell beim Friseur die Haare schneiden lassen. Haben wir ein paar Friseure und Friseurinnen hier. Als ich vor dem Laden angekommen war, sagte ich, bevor ich aus dem Auto stieg, noch laut, Gott, wenn du willst, dass da drin jetzt was passiert, wenn du möchtest, dass ich etwas über dich sage oder dass ich versuche, jemandem zu helfen, der Hilfe braucht, dann sollst du wissen, dass ich in den nächsten 20 Minuten etwa dazu bereit bin. Ich stehe dir ganz zur Verfügung, Gott. Dann betrat ich den Salon, wo ich von einer Angestellten zu einem freien Stuhl geführt wurde. Ich kannte diese Frau nicht, die dann anfing, mir die Haare zu schneiden. Aber es gab auch gar keine Zeit für irgendwelche einleitenden Floskeln. Sie redete ohne Punkt und Komma mit der Friseurin und deren Kundin auf dem Platz neben meinem. So etwas hatte ich wirklich noch nie erlebt. Die drei Frauen deckten alle Themen ab, die man sich nur vorstellen kann. Vom Wetter über Kultur, Politik und die letzte Sendung von Oprah Winfrey. Und das alles in ungefähr 8 Minuten. Meine Blicke schossen hin und her und ich hatte eine Art Wimbledon-Center-Court-Gefühl bei dem, was sich da direkt vor meinen Augen und Ohren abspielte. Meiner bescheidenen Einschätzung nach hatte ich nicht den Hauch einer Chance. Selbst in Anbetracht der hohen Wahrscheinlichkeit, dass sie ja irgendwann Luft holen müssen, war es unmöglich, auf irgendeine halbwegs intelligente Art in das Gespräch einzusteigen. Schweigend erinnerte ich Gott noch einmal an mein Angebot. Ich bin wirklich offen, Gott, aber das Gespräch hier ist es nicht. Ich kann hier keinen Einstieg erkennen. Und wenn ich jetzt versuche, irgendwie ein christliches Zeugnis hineinzuquetschen, dann glaube ich ehrlich gesagt, dass das mehr Schaden als Nutzen würde. Als die Friseurin mit meinem Haarschnitt fertig war, bedankte ich mich bei ihr, gab ihr ein Trinkgeld und sagte, ich sei ihr ehrlich dankbar für ihre Arbeit, besonders auch in Anbetracht des Wenigen, was ich ihr zum Bearbeiten zu bieten gehabt hätte, und verließ den Salon. Was glauben Sie auf der Grundlage der Informationen, die Sie jetzt von mir bekommen haben, wie ich mich nach diesem Erlebnis gefühlt habe? Enttäuscht und niedergeschlagen oder gar als geistlicher Versager? Ob Sie es glauben oder nicht, beides war nicht der Fall. Ich war für das Wirken und Walten des Heiligen Geistes wirklich offen gewesen, und zwar von dem Augenblick an, als ich den Salon betrat. Und ich habe wirklich keinerlei Impuls empfangen, etwas Bestimmtes zu sagen oder zu tun. Was Gott wollte, dass ich hörte, fühlte, sah oder tat. Aber ehrlich gesagt, sah, hörte und fühlte ich nichts. Nun möchte ich Sie bitten, diesen Vorfall mit einem ganz anderen Erlebnis zu vergleichen. Ich ziehe mich häufig in ein bestimmtes Restaurant zurück, um dort an meinen Vorträgen zu arbeiten. Eine Zeit lang wurde ich immer von derselben Kellnerin bedient, einer älteren Frau, deren etwa 20-jährige Tochter ebenfalls in dem Lokal arbeitete. Weil ich mich häufig ein bisschen mit ihr unterhielt, wusste ich, dass sie einen anderen kulturellen Hintergrund hatte als ich. Dass sie, wenn überhaupt, einen ganz anderen Glauben hatte. Dass sie noch nie einen Fuß in die Willow Creek Gemeinde gesetzt und dass sie ihr wahrscheinlich noch nie jemand etwas von Jesus Christus erzählt hatte. An diesem speziellen Nachmittag bereitete ich mich auf die Predigt für den Weihnachtsgottesdienst vor. Das machte er auch immer ein paar Monate vorher. Irgendwann blickte ich kurz auf und sah, wie die Frau am anderen Ende des Raumes einen Tisch abräumte. Und ich dachte daran, wie zuvorkommend freundlich und gewissenhaft sie mich immer bediente, wenn ich mich hier niederließ. Ich vernahm die Anweisung so klar und eindeutig in meinem Innern, als wäre sie akustisch hörbar. Wenn sie demnächst sterben würde, wäre sie wahrscheinlich in Ewigkeit von Gott getrennt, sagte der Heilige Geist. Steh auf, geh zu ihr hin und lade sie zum Weihnachtsgottesdienst ein. Steh einfach auf und sprich mit ihr.
wie von einem geistlichen Schwergewicht wie mir natürlich zu erwarten war, blieb ich erstmal sitzen und beschloss, mit dem Heiligen Geist zu diskutieren. Sie würde doch sowieso nicht zum Weihnachtsgottesdienst kommen, wendete ich in Stillen ein. Sie hat doch ganz andere Interessen. Sie können sich wahrscheinlich denken, wie die Geschichte ausgegangen ist. Mir fielen plötzlich unzählige andere Gespräche ein und mir kamen auch ein paar Gedanken in den Sinn, die mich davon überzeugten, dass ich falsch lag. Sie weiß, wer ich bin. Sie weiß, womit ich meinen Lebensunterhalt verdiene. Und in all den Gesprächen und in der ganzen Zeit, die wir nun schon miteinander zu tun haben, habe ich immer sorgfältig darauf geachtet, sie nicht zu bedrängen oder ihr ein schlechtes Gewissen zu machen, dass sie nicht in die Kirche kommt. Nur dieses eine Mal muss ich Courage zeigen. Nachdem ich noch einmal tief durchgeatmet hatte, ging ich auf sie zu und sprach sie an. Wissen Sie, wenn ich hier war, habe ich mir immer Mühe gegeben, Sie in Bezug auf Glaubensdinge nicht irgendwie in Verlegenheit zu bringen. Noch einmal tiefes Durchatmen. Aber ich möchte Sie und Ihre Tochter gern zu unserem Gottesdienst am Heiligabend einladen. Ich glaube, es würde Ihnen gefallen, aber Sie sollen wissen, dass ich Sie wirklich nicht bedrängen oder mich in Ihre Überzeugung und Ihren Glauben einmischen will. Ich möchte nur wissen, Sie sind in Willow Creek willkommen und wenn Sie kommen möchten, dann kann ich bestimmt noch ein paar Karten für Sie auftreiben. Es läuft da mit Kartensystem. Ich hatte also getan, was ich tun sollte und ihr die Möglichkeit eröffnet, an Karten zu gelangen. Also ging ich an meinen Tisch zurück in der sicheren Annahme, dass sie sowieso nicht kommen würde. 6 Wochen später war ich wieder in diesem Restaurant, um ein paar Predigten den letzten Stift zu geben. Und sie kam sofort auf mich zu. Mir hat Ihr Gottesdienst am Heiligabend so gut gefallen, sprudelte es aus ihr raus. Ich war da und meine Tochter ist auch mitgekommen und ihr hat es auch ganz besonders gut gefallen. Es war das erste Mal, dass sie so etwas erlebt und gehört hat. Und dann gab sie mir mein Stichwort. Ich habe alles verstanden, worüber Sie gesprochen haben, sagte sie. Ich habe den ganzen Gottesdienst verstanden. Ich möchte Ihnen noch einmal ganz herzlich für Ihre Einladung danken. Nachdem ich mich von meiner Überraschung einigermaßen erholt hatte, entgegnete ich, was für eine Ehre es sei, dass sie den Heiligabend bei uns in der Gemeinde verbracht hatte. Und wieder einmal dachte ich an Gottes Führung. Wie ist sowas möglich? Fragte ich ihn. Was hat es mit deiner geheimnisvollen Fähigkeit auf sich, Menschen zu dir zu ziehen? Ich werde das wohl nie ganz verstehen. Aber ich betrachte es als großes Vorrecht, von Gott gebraucht zu werden, wenn er im Leben seiner Kinder am Werk ist. Manchmal sind die Türen weit offen, manchmal eben nicht. Denken Sie daran, ein Mensch zu sein, der den ersten Schritt auf andere zumacht, bedeutet, dass wir nur dann oder erst dann losgehen, wenn Gott uns sagt, dass wir gehen sollen. Und es bedeutet, dass wir nicht losgehen, wenn der Heilige Geist dazu Nein sagt. Durch eben diese Dynamik wird das ganze Abenteuer so geheimnisvoll und nicht vorhersehbar, so faszinierend und begeisternd und von Gott initiiert. Genau dadurch bleibt das Leben als Christ so spannend. Ich habe das gelesen vor vielen Jahren das erste Mal und ich dachte, wow, 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 wow. Für mich war das wie, wenn jemand einen Vorhang wegzog und ich das erste Mal kapierte, was es heißt, geistgeleitet Menschen für Jesus anzusprechen. Bis dahin dachte ich wirklich, ich muss das ja immer machen. Es gehen ja alle verloren, ich muss ja alles tun, was ich kann. Ich muss ja immer Zeugnis geben, immer Leute anquatschen, immer Leute. Und das fiel mir so schwer, weil ich bin kein Evangelist von meiner Natur her. Und hatte viele negative Erlebnisse dementsprechend auch, könnt ihr euch vorstellen. Viel Ablehnung, viel Gelächter, was auch immer. Aber seit ich das so mache, läuft es ganz, ganz anders. Ich will nicht sagen, dass ich da immer 100% Volltreffer habe, aber ich könnte euch viele, viele Geschichten erzählen, die so angefangen haben, wie Pastor Bill das hier beschreibt. Ich erinnere mich noch, viele Jahre her, ich habe einen Weihnachtsbaum gekauft. Und was habe ich gemacht? Ich habe der Verkäuferin vom Weihnachtsbaum eine Predigt-CD geschenkt und habe sie zum Weihnachtsgottesdienst eingeladen. Weil ich den Eindruck hatte, ich sollte das tun. Ich
Ich hatte nicht wirklich einen Riesenglauben, dass das auch so wird, aber ich will ja gehorsam, also habe ich das gemacht. Und wer saß hier am Weihnachtsgottesdienst? Genau diese Frau. Saß hier, hat ihr Leben Jesus übergeben und ich habe sie danach nie wieder gesehen, die war auch nicht von hier, aber da ist was passiert, versteht ihr? Da ist einfach was passiert, durch eine simple, kleine Geste. Ein andermal habe ich zwei Vögel verkauft. Ja, das ist schöne Nymphen sind die hier und die haben wir irgendwann abgegeben. Aus Hygienegründen, die haben viel Dreck gemacht und wer das nicht mag, so Milben in der Luft und so. Wie auch immer, wir haben die, wollten ein gutes Haus damals noch suchen. Finde ich, glaube ich, die Zeitung, wo wir jemanden gefunden haben, der sie dann übernommen hat. Heute wird man das ja über Kleinanzeigen machen. Und die Frau kam, nahm ebenfalls ein Traktat von mir und eine CD mit und hinterher ließ sie uns wissen, dass sie sich bekehrt hat, aufgrund dieser CD, Predigt-CD. So simpel. Verkauf von zwei Vögeln hat einen Mensch gerettet. Und vielleicht inzwischen eine ganze Menge Menschen, die dann durch ihr Zeugnis wiederum gehört haben. Ich denke immer wieder an die Hellseherin zurück, der ich eine CD schickte und per E-Mail ein paar Fragen beantwortete, die sich bekehrte und an ihre Heilungsschule schloss, weil sie jetzt nicht länger mit Christus-Energie arbeitete, sondern Christus hatte, das Original. So Kleinigkeiten, weißt du, wo du denkst, kann da viel passieren? Ja, es kann. Ich denke an die Frau im Flughafen, die meinen Laptop damals untersuchen musste. So Routineuntersuchung, ne, mit irgendwelchen Stäbchen, ob da irgendwie was drin ist, was nicht reingehört. Und die war total erkältet. Hinter mir stand eine Schlange von Leuten. Alle waren ärgerlich. Wir wollten alle weiter. Das ist so eine Untersuchung, die will keiner gerne. Weißt du? Das kostet Zeit und ist anstrengend. Und ich stand dann da und sah diese Frau, die guckte niemanden an, die machte nur ihre Arbeit, einer nach dem anderen, da war ich an der Reihe. Und dann sagte ich nur, ihnen geht's nicht gut. Ne? Und dann ging so ihr Kopf erst mal hoch. Und ich schaute mich an und sagte, nee, ich bin so stark erkältet, mir geht's so dreckig. Und da spürte ich, wie der Geist sagt, bet mit ihr. Und sagte, wissen Sie, ich bin Christ, ich würde gern für Sie beten. Ich glaube, dass Gott heute noch heilt. Und ja, natürlich, ich dachte, da steht eine Schlange hinter mir, weißt du, die alle ärgern sich schon über die Frau und die ist sowieso genervt, die ist krank. Jetzt komme ich und biete ihr noch an, um sie zu beten. Das würde ich sicherlich nicht machen, aber ich habe es getan. Und weißt du, was sie dann tat? Ja, was machen wir? Ich untersuche gerade noch ihren Notebook fertig und dann gehen wir nach nebenan. Dann hat jemand ein Notebook fertig untersucht, ist dann raus, da war niemand mehr, die Schlange hinter mir war immer noch da und hat sich dann draußen auf zwei Stühle gesetzt mit mir. Jetzt beten Sie mit mir. Da konnte ich hier ganz kurz das Evangelium predigen, habe mit ihr gebetet. Die Leute, das war eine unglaubliche Situation, die grummelten und was macht die jetzt so? Keiner wollte ja Ärgernis erzeugen, aber ärgert haben sich alle. Und der Herr hat was getan. Ich habe die Frau nie wieder gesehen, keine Ahnung, was mit ihr passiert ist. Vielleicht ist sie in irgendeiner Gemeinde in Frankfurt heute, ich weiß es nicht. Aber es war ein Moment, den Gott mir gezeigt hat. Und so habe ich so viele Momente erlebt, jetzt gerade mit Handwerkern und coole Sachen erlebt. Lass dich leiten. In deiner kleinen Welt gibt es mindestens eine Person, die nur darauf wartet, dass du dich outest und dass du einen Schritt auf sie zumachst. Ich denke an die vermisste Katze, auch von Bill Heibels in seinem Bericht. Ich glaube, es war in der Predigt, die er gehalten hat. Hat er von einem Mann erzählt, der auf dem Parkplatz der Willow Creek Gemeinde, ich war schon da. Also das ist so eine Gemeinde mit 30.000 Leuten und die hat dementsprechend einen Parkplatz, der ist, also da kann sich jeder Supermarkt in Wilhelmburg hatten, kann da ein paar Mal rein, ne, mit den Parkplätzen. Und da lief ein Mann rum und suchte seine Katze. Und Bill kam aus irgendeiner Veranstaltung irgendwann mitten in der Woche und sprach den Mann an. Und der hatte keine Ahnung, das war ein Nachbar, der wohnte nur ein paar Straßen entfernt. Er hatte keine Ahnung, dass da eine Kirche ist. Er dachte, das wäre irgendeine Schule. Das ist so nah dran und doch nicht erreicht. Wir haben Nachbarn hier ganz nah auch hier zu unserem Gebäude, die wir das zum Gottesdienst eingeladen haben, die waren nie da. Jetzt haben wir gerade gehört, dass sie sich haben scheiden lassen. Kleine Kinder, sie waren so nah, weißt du, näher als viele andere und haben es trotzdem nicht mitgenommen, weil sie nicht da waren. Sie haben es nicht genommen, die Hand, die war ausgestreckt. Und Bill Heibels sagte diesen einen Satz, und der ist mir auch nachgegangen, in irgendeiner Predigt war das vor vielen Jahren. Er sagte, wenn wir nicht die Ergebnisse sehen, die wir uns wünschen, dann müssen wir mehr säen. Mehr säen, mehr aussäen. Das hört sich jetzt wieder sehr nach Machbarkeit an, aber die Frage ist doch, tust du all das schon, was der Herr dir zeigt? Oder fragst du ihn überhaupt? Bist du überhaupt offen, dass der Herr dich einsetzen kann, wie er will? Ihr kennt meinen Satz, Gott, lass mich sein wie eine Münze in deinem Portemonnaie. Gib mich aus, wofür du willst. Ich werde tun, was du mir sagst. Das ist, was ich wirklich will. Ich schaff's vielleicht nicht immer, aber ich will das. Ich will so sein. Ich will so eine Art von Christ sein. Und wenn du auch so eine Art von Christ bist, was könnten wir bewegen in dieser kleinen Welt, in der wir leben? Wie viele Leute könnten wir ermutigen? Könnten wir einen Schritt näher zum Vater im Himmel führen? Und jeder, der ihn einmal kennengelernt hat, der geht nicht mehr ohne ihn weiter. Das ist meine Erfahrung. Lass uns kurz die vier geistlichen Gesetze anschauen, weil der dritte Punkt ist, jeder Schritt ist ein Erfolg. Jeder einzelne Schritt. Auch nicht nur der Schritt, der hin zur Lebensübergabe an Jesus Christus führt. Das ist natürlich ein besonders schöner Schritt. Das ist das Ziel letztendlich aller Schritte. Aber manchmal führst du jemanden nur einen Schritt weiter. Vielleicht wie ich mit der Frau am Flughafen. Ein Gebet. Ich weiß nicht, was weiter geworden ist. Vielleicht hat irgendein Nachbar oder irgendeine Verwandte hat sie einen Schritt weitergeführt. Und irgendeiner hat dann den entscheidenden Schritt führen dürfen hin zu Jesus. Ich liebe das zu tun. Ich mache das hier auch manchmal. Vielleicht heute. Vielleicht bist du heute einer von denen, die diesen Schritt heute tun. Und dann bilde ich mir nicht ein, dass du das nur machst, weil meine Predigt dich jetzt so inspiriert hat. Aber es war dann der letzte Tropfen, weißt du? Nachdem schon viele andere in dein Leben investiert haben, ist dann heute der Pastor hier, der vielleicht gerade das dich hierzu überzeugt. Nicht überreden will ich niemand, überzeugt, dass es dran ist. Oder online, du, wenn du zuschaust und siehst das vielleicht erst nach Jahren oder Jahrzehnten. Und das ist vielleicht genau das, was du gebraucht hast, um zu sagen, okay, Jesus, ich bin reif. Jetzt bin ich da. Ich nehme dich. Es gibt vier geistliche Gesetze, die will ich euch kurz sagen, damit ihr wisst, das muss jemand verstehen, damit er gerettet werden kann. Erstes Gesetz, Gott liebt sie und hat einen Plan für ihr Leben. Für dich, für jeden Mensch, jeden einzelnen Menschen. Das ist die Grundannahme, die die Bibel uns ganz klar zeigt. Zweites Gesetz, der Mensch ist sündig, er ist von Gott getrennt, deshalb kann er die Liebe und den Plan Gottes für sein Leben weder erkennen noch erfahren. Das Tragische ist, viele erkennen es nicht mal. Die können, wie gesagt, vor der Kirche wohnen und würden nicht erkennen, was hier eigentlich für ein Segen für sie wartet. Und da geht es darum, das hier zu verändern. Und das gesprochene Wort, das vorgelebte, der vorgelebte Glauben ist oft hier ein Aufbrecher, der so eine harte Schale knackt. Und auf einmal erkennen Leute, also die Diana, die hat auch nicht alles leicht im Leben, aber schau mal, die hat ihre Freude nie verloren. Die hat einen tiefen Frieden in sich. Was ist der Unterschied? Warum geht es hier so gut und mir nicht? Und das fangen Leute an zu sehen, wenn sie dich näher beobachten können. Drittes Gesetz. Jesus Christus ist Gottes einziger Ausweg aus der Sünde des Menschen. Durch ihn können sie die Liebe Gottes und seinen Plan für ihr Leben kennenlernen und erfahren. Es ist nicht Hare Krishna, es ist nicht Mohammed, es ist nicht irgendeine Religion, es ist nicht irgendeine Sekte, es ist auch nicht die katholische Kirche, es ist auch keine andere Kirche, es ist auch nicht das Christuszentrum. All diese Dinge können niemanden retten. Einzig Jesus Christus allein, der hoffentlich in vielen Kirchen immer noch zu Hause ist. Das muss man heute hier fragen. Ist die Regenbogenfahne oder ist Jesus Christus da? Aber wo Jesus Christus Herr ist, da ist Rettung. Egal, wie die Kirche sich heißt oder wie die Gruppe sich nennt, das ist erstmal zweitrangig. Hat zwar auch eine Bedeutung, aber es ist zweitrangig, wenn es um die Bekehrung von jemandem geht. Und das vierte Gesetz, wir müssen Jesus Christus durch persönliche Einladung als Erlöser und Herrn aufnehmen. Dann können wir die Liebe Gottes und seinen Plan für unser Leben erfahren. Daran geht kein Weg vorbei. Eine persönliche Entscheidung kann niemand für dich treffen. Weder dein Ehepartner, noch dein Kind, noch deine Eltern, noch dein bester Kumpel. Keiner kann entscheiden, dass du gerettet wirst, außer du selbst. Jesus hat längst entschieden. Er sagt, ich stehe schon hier. Aber wenn du nicht kommst, gehst du in die Hölle. Das Leben wird enden und du wirst eine Ewigkeit ohne mich verbringen. Wenn du meine Arme nimmst, wenn du in meine Arme kommst, wirst du auf ewig gerettet und sicher und bei mir sein. Und schon in diesem Leben wirst du erkennen, wie viel besser es ist. Wisst ihr, ich lebe in einem klimatisierten Haus. Ich habe mein Leben lang davon geträumt, ein klimatisiertes Haus zu haben. Angefangen haben wir beide als Ehepaar in einem Dachgeschosszimmer, ein Zimmer, wo ihr nur ahnen könnt, wie das im Sommer war. Ohne Klimaanlage, ohne Ventilator, einfach nur heiß. Und ich bin hitzeempfindlich, ich habe immer mir gewünscht, ein Haus zu haben, was voll klimatisiert ist. Heute habe ich das Haus. Den ersten Sommer, wo wir alle Räume, wo wir drin leben, sind klimatisiert. Ich sage dir also, ich kenne jetzt den Unterschied. Und wie ist das mit Christus? In dem Moment, wo du Christus annimmst und mit ihm, sagen wir mal, ein Jahr gelebt hast, wirst du sagen, wie konnte ich jemals ohne sein? Wie dumm war ich denn, dass ich mein Leben bis hierhin ohne Jesus gelebt habe. Oft kommen Leute, die sich bekehren in den 40ern oder so und sagen, ich habe den meistens hat mein Leben verschwendet. Sag ich, ja, aber du hast immer noch was vor dir. Vielleicht einen Tag, vielleicht noch 40 Jahre. Come on. Tu mit dem, was du hast, das Beste. Gott hat einen Plan für uns. Und auch am Kreuz, die Jungs neben Jesus, der eine hat sich bekehrt, direkt ein paar Minuten vor seinem Tod. Ja klar, der hätte sich früher bekehren können, aber weißt du, er hat es doch geschafft. Er ist nicht über eine Regenbogenbrücke gegangen. Er ist in die Ewigkeit in den Himmel zu Jesus gegangen. Er hat danach das Paradies gesehen und ist da bis jetzt. Kein schlechter Tausch, oder? Lass uns eine Skala anschauen, die auch mein Leben revolutioniert hat, schon viele Jahre her. Es ist die sogenannte Engelskala. Die heißt so, weil der Erfinder dieser Skala ein Mann namens James F. Engel ist. Er heißt tatsächlich so, Engel, tatsächlich ein deutscher Name. Und dieser Mann hat herausgefunden, dass es mehrere Schritte gibt von der Ablehnung alles Übernatürlichen bis hin zu jemandem, der seine geistlichen Gaben entdeckt. Weißt du, so ein Spektrum. Kann man das mal sehen, bitte? Ich hoffe, ihr könnt es alle lesen. Das Grüne ist der Moment, wo wir uns alle freuen, wenn jemand den Weg schafft zu Christus und gerettet wird. Aber da gibt es 8 Schritte, die manche Leute gehen müssen, wenn sie sagen, ich lehne alles Übernatürliche ab. Das sind nicht viele, tatsächlich ist das selten. So rationell sind doch die wenigsten. Die meisten haben schon irgendwas Übernatürliches, da gibt es irgendwas. Ne? So, das hörst du oft Leute sagen. Das heißt, wir sind dann schon hier. Ne? Da ist irgendein höheres Wesen. Muss ja irgendeinen Sinn haben, mein Leben. Irgendwie gibt ja keine Logik sonst. Und dann geht's hoch. Verschwommenes Bild vom christlichen Glauben. Das sind so die Kirchenleute, so wie ich einer war. Ich war katholisch, aber habe nie jemanden getroffen, der Jesus wirklich nachgefolgt ist. Ich habe nie bekennende Christen kennengelernt. Nur eine Kirche mit Religion und Tradition. So war das bei mir. Es muss nicht überall so sein. Vielleicht hast du eine tolle katholische Kirche bei dir vor Ort, einen wiedergeborenen Pfarrer. Wundervoll. Interesse am Glauben ist gut. Verstehen des einfachen Evangeliums ist noch besser. Und dann die positive Einstellung gegenüber dem Evangelium macht die Tür noch weiter auf. Und dann kommen wir in den Bereich persönlich betroffen. Auf einmal frage ich mich, okay, wenn das ist, so war das bei mir zumindest. Ich war ja 20, es war in Jerusalem in einem Hotel. Und da hat mir jemand alle möglichen Fragen beantwortet, die ich gestellt habe, weil ich wollte provozieren. Und ich habe das alles abgelehnt, das ganze Jesus-Zeug fand ich ätzend. Aber dieser ältere Herr, so alt wie ich heute etwa, der hat mir alles in seinem schwarzen, dickledergebundenen Buch beantwortet. Und das hat mich sehr beeindruckt. Ich dachte, wow, wie kann so ein alter Schinken meine Antworten für mich als modernen jungen Menschen heute haben? Fand ich toll. Und dann beobachtete ich diese Christen. Es waren ja viele alte Leute dabei, so 60, 70, 80-Jährige. Wirklich waren große Anteil alter Leute. 300 Leute in Israel mit 5 Bussen sind wir dann in der Gegend rumgegurkt. Und überall gab es Gottesdienste und dann gab es Heilung. Siegfried Müller war ein Heilungsevangelist, der Leiter von einem Missionswerk damals. Und da wurden Leute geheilt, die ich kennengelernt habe in dieser Reise. Wo ich nicht sagen konnte, ah, fake. Meine eigene Mama ist geheilt worden, schon zuvor. Das hat mir schon echt zu kauen gegeben. Wie kann die jetzt gesund sein? Von dem, wo ich wusste, wo sie monatelang massive Probleme hatte, einen Unfallschaden. Und da kam es persönliches Betroffensein. Ich habe auf einmal eins kapiert. Wenn die Rechte haben, diese Verrückten da, diese Christen, und den Himmel gibt es wirklich, dann wusste ich ganz genau, dass ich da keine Eintrittskarte hatte. Weil ich wusste, ich war nicht so. Ich war böse. Ich war in vielen Bereichen ganz weit weg von den biblischen Werten. Das habe ich kapiert. Also ich war persönlich betroffen. Und dann die Entscheidung zur Lebensübergabe. Ja? Dann habe ich gefragt, was muss ich denn machen, um so zu werden wie ihr, habe ich gefragt. Und der Mann sagte mir mit wenigen Worten, du musst Buße tun über deine Sünden. Du musst es bekennen vor Gott, musst dich um Vergebung bitten. Und dann musst du Jesus als seinen Herrn annehmen. Okay, ist ja gar nicht so viel, dachte ich. Kein Geld geben, muss nicht irgendwo hingehen. Und kaum war der weg, habe ich mich hingekniet und habe dieses Gebet gesprochen. Jesus, wenn es dich gibt, will ich dich auch. Dann kam dieses Buß, kam eigentlich ein paar Tage später erst so. Ich dachte, Gott, vergib mir, ich habe echt zu viel Blödsinn gemacht. Und ja, es war so ein falscher 50er und vieles war so falsch, was ich gemacht habe. Hab Leute verletzt, war so egoistisch. Weißt du, so 20 kannst du so egoistisch sein. Alles dreht sich um dich und weh, es dreht sich nicht um dich, dann dreht sich's nicht mehr. Ja, so. Und dann kam die Lebensübergabe und dann kamen die nächsten 3 Schritte. Bis heute bin ich in Schritt 3 unterwegs. Ich entdecke immer noch geistige Gaben in meinem Leben und merke, was Gott alles so tut, wie Gott zu mir spricht. Lerne immer mehr zu unterscheiden, welche Stimme ist meine, welche ist die vom Feind, welche ist die vom Herrn, wem gehe ich nach. Und habe immer mehr Erfolg auch damit, weil natürlich man reift, man entdeckt mehr und mehr, wie Gott mit einem umgeht. Und weißt du, durch Kleingruppen, durch Gottesdienste, durch evangelistische Aktionen helfen wir permanent Menschen
aus dem Minusbereich aufzusteigen, um ins göttliche Plus zu kommen. Das ist, was wir tun als Gemeinde. Deswegen sind wir hier. Wir sind nicht in erster Linie hier, um eine gute Zeit zu haben, um nette Leute zu treffen. Und glaubt mir, hier sitzen mit die nettesten Leute, die ich kenne. Eine Menge von denen habe ich von Herzen lieb und habe ich auch näher kennenlernen dürfen. Aber das ist nicht der Grund, warum wir Gemeinde feiern. Ebenfalls durch Kleingruppen, durch Bevos, durch Startup, durch Kili das Care helfen wir Menschen, in ihrem Glauben festzuwerden, in diesem blauen Bereich zu wachsen, um trainiert zu werden, um schließlich selbst wieder ausgesandt zu werden, um anderen Menschen zu helfen. Das ist, was wir tun, was wir permanent tun. Und das mit Abstand stärkste Element im Dienst der Evangelisation ist nicht die Stefanie, die auf die Straße geht und Schatzsuche macht. Ist nicht der Firas oder der Julian, die auf der Straße gehen und predigen. Das stärkste evangelistische Moment und Instrument ist die Beziehungsevangelisation. Das ist du in deiner kleinen Welt. Da können 10 Leute von uns auf der Straße stehen, wir werden die Person nicht erreichen, wie du sie erreichen kannst, weil die kennt dich. Und die weiß, bist du echt oder bist du fake? Wenn du fake bist, hör auf. Hör auf zu evangelisieren, hör sofort auf. Bekehr dich richtig. Bring Dinge in Ordnung mit Gott. Reife. Und dann, ja, wenn das echt ist, was Leute sehen, dann fang an und erreich Menschen. Dafür bist du hier. Du selbst bist mit Abstand der erfolgsversprechendste Evangelist für deine Familie, für deine Freunde, deine Nachbarn, deine Kollegen und andere Menschen, die dich eben gut kennen und vertrauen. Deswegen sage ich, jeder Schritt nach oben, jeder Einzelne, ist ein Erfolg. Wenn du Leute von da hierhin bringst, ist das ein Riesenerfolg. Ja, aber der hat sich doch gar nicht bekehrt, der geht immer noch in die Hölle. Ja, aber glaubst du, der Herr hat einen Plan? Wenn du hier einen Zugang bekommen hast, dann gibt der Herr jemand anderem auch einen Zugang, dass er ihn weiterführen kann. Wir kriegen das nicht immer alles mit im Himmel, wenn wir wahrscheinlich das Zusammenspiel von uns allen viel mehr erkennen als hier. Glaubt mir, hier, die Dienste in dieser Gemeinde spielen sowas von zusammen. Der Techniker hat mit der Bekehrung zu tun, die Musiker haben mit der Bekehrung zu tun, der Bistro unten hat mit der Bekehrung zu tun, der Besucherservice hat mit der Bekehrung zu tun. Wir alle machen das, was wir tun, und alles das zusammen erreicht Menschen. Das ist Gemeinde. Ansonsten könnte ja einer alleine alles machen. Keiner kann alleine alles machen. Ich kann alleine gar nichts machen. Wir zusammen, wir sind das große Team, wir sind der Flugzeugträger. Wisst ihr, wir haben all die Einsatzkräfte, die wir brauchen, all die Spezialisten. Kinderdienst, ich habe vieles vergessen, ihr wisst, jeder Dienst, der hier ist, jeder Einzelne zählt und ist unendlich kostbar und wertvoll und kann nicht klein gemacht werden mit irgendwas. Ich denke an Menschen in meinem Leben, wie meine Frau zum Beispiel oder meinen Schwager Uwe oder den Jörg Schwalbach, einige kennen ihn noch, oder der Thomas Wagner, der hier sitzt, die ich persönlich zu Jesus führen durfte. Und viele, viele mehr inzwischen. Und da hängt wieder ein Rattenschwanz dran. Ratten sagen wir nicht. Da hängt wieder was dran, ein Segenspulk von Menschen, die durch die Leute wiederum von Jesus gehört haben. Und in Plusbereich geführt sind. Ich denke an die Geschäftsfrau aus Venezuela, die habe ich in einem Flugzeug kennengelernt. Und die durfte ich auf der Engelsgala weiterbringen, weil ihre christliche Freundin sich schon vorbereitet hatte. Ich konnte sozusagen da anfangen, wo ihre Freundin schon war. Und habe sie praktisch bis entweder kurz oder nach der Bekehrung geführt. Ich weiß nicht mehr, ob sie ihr Leben im Flugzeug übergeben hat oder ganz kurz davor war. Es war richtig herrlich zu sehen, wie diese Frau ein Stück weitergegangen ist auf dieser Treppe. Jesus verspricht uns im Gleichnis vom Seemann, dass ein Teil der Saat auf fruchtbaren Boden fallen wird. Steine und Dornen, die gehören zwar zum Saatgebiet, doch bringt der gute Boden eine Frucht, die mehr ist, als der Seemann sich erträumt. Ich fasse es zusammen, unser Fazit. Die Frage ist erstens, wie beginnt mein Tag? Bin ich entschieden, Gottes Handschuh zu sein, mit dem er Menschen erreichen kann? Zweitens, die Wahrheiten über die Saat haben wir uns angeschaut. Wir sind für die Saat verantwortlich. Die Bereitschaft zum Gehorsam gegenüber Gottes Reden ist maßgebend. Krisenzeiten sind die besten Saatzeiten und Saatgut ist all das, was Gottes Wort transportiert oder enthält. Und drittens, jeder Schritt ist ein Erfolg. Die 4 geistigen Gesetze haben wir uns angeschaut und die Engelskala. Die zeigen, dass es mehrere Schritte sind, die zu einer Bekehrung führen. Und jeder einzelne davon ist wichtig. Wir sind nicht die Art von Christen, die auf ihrem Wanderstock dann immer so Kerben machen. Ne? Ah, wieder einen zur Bekehrung geführt. Das ist eklig.
Steht ihr? Auch wenn das Motiv gut sein kann. Das ist nicht, ich will nicht eine Kerbe in irgendeinem seinem Stock sein, oder? Oder eine Abschusskerbe im Kampfjet. Ich will als Mensch wahrgenommen werden. Und bitte, vergiss nie, du hast mit Menschen zu tun. Diese Frau, dieser Mann, mit dem du zu tun hast, ist einzigartig. Und vergiss eins nie, er oder sie ist Gottes Bestes, Gottes Liebstes. Gott sieht jeden Menschen, auch die Verlorenen, selbst die Islamisten. Er sieht sie als Sohn und Tochter, die noch nicht zu Hause angekommen sind. Und wenn du mal einen Sohn und Tochter hattest, die sich verirrt hat, die verlaufen war, die in eine Schwierigkeit kam, du würdest dir so wünschen, dass sie den Weg nach Hause finden. Dass du sie schützen kannst, dass du versorgen kannst, dass du da bist. Und so ist Gott mit jedem Einzelnen. Ja, viele gehen nicht drauf ein. In Deutschland spricht man von über 98%, die ohne Jesus leben. Das ist eine der schockierendsten Zahlen, die die Welt dir geben kann. 98 von 100 kommen nicht in den Himmel nach jetzigem Stand. Deutschland, das Land Luthers, das Land der Reformation. Wir sind ganz, ganz hinten gelandet im Weltchristenindex, ganz hinten. Wir haben zwar noch Kirchen, ja, wir haben auch noch Kirchenmitglieder, sind noch ein paar da, aber wiedergeborene Christen, Menschen, die Jesus wirklich kennen, wir arbeiten dran. Jeder von uns, wir arbeiten dran. Wir bekennen in unserer kleinen Welt Jesus und das ist, was wir tun können. Und freuen uns über jedes einzelne Leben, das gerettet wird. Vielleicht stehst du mal mit mir auf, mal gut bei dem Wetter ein bisschen sich zu bewegen. Vielleicht lässt du die Arme ein bisschen zusammen, dass das nicht... Ja, ich weiß. Oder ihr habt ein gutes Deo genommen, dann ist ja alles harmlos. Weil ich möchte euch ermutigen, einen Schritt auf Jesus zuzugehen. Meine Geschichte habe ich kurz angerissen. 1988 hörte ich das erste Mal von Jesus Christus im Kurhaus in Wiesbaden. Da war jener Siegfried Müller, hat dort so einen Einsatz gehabt. Der ist in der Gegend rumgefahren, hat überall in großen Hallen gepredigt und hat Leute geheilt. Und da war ich dabei. Maria, wir waren dabei. Wo ist Maria? Ah, Maria, meine Schwester Maria, wir beide. Wir waren die Ersten, die vorne waren, als der Aufruf kam. Wir beide. Wir beide sind auch ein paar Monate später im Jordan zusammen ins Wasser gegangen und getauft worden. Sage ich immer wieder gern, weil das war... Ich habe aber gebraucht von dieser ersten Entscheidung, das war noch nicht meine Wiedergeburt, ich war noch nicht oben angekommen. Ich war so kurz davor. Ich wollte schon, aber innen drin wollte ich auch einige Sachen trotzdem noch machen. Ich wollte immer noch gerne mit mich Mädels treffen und andere Dinge tun, die so nicht mehr dran waren. Ich sag's mal vorsichtig. So habe ich zu Gott so mein halbes Herz gegeben. Aber das reicht nicht. Das reicht nicht, um gerettet zu werden. Der Herr nimmt nur ganze Herzen. Okay? So war es bei mir ein paar Monate später in Israel soweit, wo ich dann mit dieser Reisegruppe war, weil meine Mama hat mir die Reise bezahlt. Und wenn ich für irgendwas anfällig war, damals dann für Reisen. Und ich sage, okay, ich komme mit deinem verrückten Verein, aber lass mich in Ruhe mit diesem Jesus. Mama war weise, sagt, okay. Aber der Rest hat sich von alleine ereignet. Gott war längst da, hat den Kurt damals gebraucht, hat dich gebraucht, hat andere Leute gebraucht, um auf dieser Reise näher und näher an Gott ranzurücken, bis zu dem Moment, wo ich gesagt habe, okay, Gott, wenn es dich gibt, ich will dich. Das war mein Aufgeben. Ich habe aufgegeben. Ich habe da wirklich so gekniet. Okay, ich brauche dich, ich will dich. Und Leute, das war der große Unterschied von allem. Ich kam anders zurück, als ich hingefahren bin. Meine Frau könnte jetzt davon erzählen. Ich will dir nur sagen, eine Bekehrung zu Jesus Christus ist die größte Veränderung, die du in deinem Leben empfangen kannst oder erfahren kannst. Empfangen ist das falsche Wort, weil du fängst an, dich zu verändern, weil du es willst, nicht weil du musst. Nicht weil jemand dich drängt und dir sagt, das darfst du nicht mehr, das musst du aber jetzt, sondern du spürst, Gottes Geist ist da. Und ich frage dich jetzt, du weißt genau, wie es in deinem Leben aussieht. Du weißt, ist mein Leben völlig in Ordnung mit Gott, ich lebe mit Gott, alles ist fein, ich weiß, wenn ich morgen sterbe, bin ich im Himmel. Aber vielleicht bist du jemand, der sagt, nee, ich weiß das gerade nicht so genau. Ich bin zwar neugierig, ich bin auf dieser Skala auch schon ziemlich weit nach oben gerutscht, sonst wäre ich gar nicht hier, aber ich habe mein Leben noch nie Jesus Christus gegeben. Ich habe noch nie gesagt, bitte vergib mir all meine Lebensschuld, reinige mich davon und komm in mein Leben und sei ab heute mein Herr. Und wenn du da bist und sagst, das bin genau ich, Pastor, ich will heute ganze Sache mit Gott machen, dann bitte ich dich, heb eine Hand. Gott wartet auf dich. Sei mutig. Das ist alles, was du tun musst, ist eine Hand zu heben. Er ist am Kreuz gestorben, damit du das tun kannst. Und das ist nicht aus dir geschehen. Ohne seinen Kreuzestod wäre niemand von uns gerettet. Das war der Weg, der frei gemacht wurde. Ich warte noch ein paar Sekunden. Ist jemand da, der sagt, das ist mein Morgen heute? Ich gehe hier heute anders raus, als ich reingekommen bin. Ich nehme Jesus Christus als meinen Herrn mit. Immer. Bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Und mit dir möchte ich beten, wenn du da bist. Geh in dich, frag in dich, hör in dich rein. Bin ich das? Ich frage auch die von euch, die sagen, ich war mal da, aber ich lebe längst ein Leben, das nur so halb noch Gott gehört. Ich habe Kompromisse gemacht und ich weiß, es ist falsch und ich will da raus und ich muss da raus. Der Segen ist weg. Ich spüre es nicht mehr. Auch dich bitte ich, eine Hand zu heben und du sagst, ja, bin ich. Ich will wieder ganz umkehren, ich will ganz ihm gehören. Ich sehe deine Hand, danke. Ist da noch jemand? Ich weiß, Bekehrung ist nichts für Feiglinge. Sich vor Leuten zu bekennen, sagen, ich gehöre jetzt ihm. Aber ohne das ist das Christsein nicht denkbar. Denn wenn du dich hier schon nicht bekennst, wie willst du draußen irgendjemandem erzählen, dass du Jesus gehörst? Also noch 10 Sekunden warte ich, ob eine Hand kommt. Danke, ich sehe die Hand. Wundervoll. Wundervoll. Auch euch zu Hause sage ich, hebt eure Hände nicht zu mir, ich sehe das nicht, hebt sie zu Jesus. Und wenn wir jetzt ein Gebet sprechen, dann sprich einfach zu Hause mit, wann auch immer du das hörst. Darf ich euch beide einladen, nach vorne zu kommen? Kommt zu mir. Komm. Ganz gerne hier vorne rum, ich mache dir hier vorne auf. Kannst du hier vorne, komm doch auch gerade hier rum. Passt schon. Vorne zum Kreuz. Was wir jetzt tun, ist ein einfaches Gebet zu sprechen, weil mehr braucht es nicht. Der Herr ist hier, der Herr hört uns. Dieses Gebet muss von unserem Herzen auskommen und dann verändert es uns, weil er zieht ein. Er zieht immer ein, wenn dieses Gebet kommt. Und ihr zu Hause, ihr könnt mitbeten, ihr auf ihrem Raum könnt mitbeten. Es ist ein einfaches Gebet, aber es hat die Wirkung, Menschen zu verändern für immer, weil er einzieht. Und wer einzieht, zieht vieles andere aus. Das ist so gut. Sprich mir nach, Herr Jesus. Ich glaube, dass du Gottes Sohn bist. Ich glaube, dass du für meine Schuld am Kreuz gestorben bist. Und die bringe ich dir jetzt. All meine Lebensschuld, all meine Sünde. Es tut mir leid. Bitte vergib mir und mach mich ganz neu. Ich entscheide mich jetzt. Jesus, ich will dir nachfolgen. Von jetzt an bis zu meinem letzten Atemzug und dann in Ewigkeit. Sei mein Herr. Amen. Amen. Und jetzt will ich dich mal drücken, Karl-Heinz.
Herzlichen Glückwunsch zu der besten Entscheidung meines Lebens.
Ich danke dir. Ich freue mich so. Ich danke dir.
Und auch dir, den machen wir so. Herzlichen Glückwunsch auch dir, dass du klare Kante zeigst. Ich bin sehr stolz auf dich. Es ist so gut, wenn Christen sagen können, ich brauche wieder einen Neustart. Das ist so gut. Ich habe das selbst ein paar Mal gemacht. Das ist so gut. Darf ich euch einladen, mit diesen beiden wundervollen Menschen da kurz noch nebenan zu gehen, weil die haben noch eine Kleinigkeit für euch und die wollen euch auch noch ein besonderes Gebet mitgeben. Vielen, vielen Dank. Das ist euer Applaus. Und ihr alle, die ihr jetzt steht, sprecht, ja. Ich möchte euch in die Ernte rufen. Ich glaube, Jesus ruft euch in die Ernte. Und ich möchte, dass ihr jetzt einfach mal eure Augen schließt und möchte dem Herrn eine Frage stellen und möchte, dass ihr euch einfach einklingt in dieses Gebet und hinhört, was er euch antwortet. Herr Jesus, wir stehen hier als deine Kinder. Wir haben am Anfang dieses Gebet gesprochen, diese Proklamation von Bill Hybels. Und wir haben ausgedrückt, Jesus, wir sind hier, wir sind deine Handschuhe, wir sind bereit. Wir wollen das tun, was immer du vorgesehen hast. Wir wollen auf Menschen zugehen. Wir wollen aus unserer Bequemlichkeitszone raus, wo es nötig ist. Und wir wollen ja deine Handschuhe sein, deine Stimme sein, deine Bibel sein. Und ich bitte dich jetzt, dass du jeden Einzelnen von uns eine oder zwei Menschen zeigst, die du vorbereitet hast für die Begegnung mit uns und mit dir. In unserer kleinen Welt
Heiliger Geist, sprich du jetzt so klar, wie du sprechen kannst zu uns. Lass uns die Person sehen, lass uns den Namen hören. Lass ihn uns einprägen, lass ihn uns aufschreiben. Und gib du uns dazu auch das Programm. Gib uns die Wege, die du gerne gehen möchtest. Was wir tun sollen, was nicht. Gib uns deine Weisheit, Vater. Ich weiß, du liebst es, wenn wir dieses Gebet sprechen. Zeig uns den nächsten Menschen, auf den wir zugehen dürfen, wo wir den nächsten Schritt machen dürfen. Jetzt hör gut hin. Sobald du einen Namen siehst, eine Person siehst, schreib sie dir auf. Nimm sie von jetzt an mit. Nimm sie mit in deine Woche, nimm sie mit in deine tägliche Gebetszeit. Binde in Jesu Namen jede Verblendung über diese Person. Löse sie von all dem. Und frag den Herrn nach dem Weg, den er vorbereitet hat, damit du ihn gehst für diese Person. Und dann geh den Weg. Und sieh, welch Wunder geschehen, wenn Gott und du zusammenarbeitest. Danke, Herr. Amen. Also notier dir den Namen, wenn du dich jetzt hinsetzt. Und liebe Iris, ich freue mich jetzt aufs Abendmahl.
Hallo, mein Name ist Bernd C. Drümper. Ich bin Pastor des Christuszentrums Limburg. Danke, dass Sie unseren Podcast hören. Ich möchte Ihnen mit ein paar Worten vorstellen, wer wir sind und wofür wir stehen. Wir als Christuszentrum Limburg sind eine protestantische Freikirche, die das volle Evangelium von Jesus Christus lehrt und bestrebt ist, es in seiner ganzen Fülle zu leben. Hierzu gehören neben der Erlösung allein durch das Vertrauen auf Jesus Christus auch körperliche und seelische Heilung, ganzheitlicher Wohlstand und die Freisetzung von Gebundenheiten. Unser Ziel ist, dass Menschen Gott persönlich kennen, echte Freiheit erleben, ihre Bestimmung im Leben finden und auch für ihr Umfeld hierdurch einen Unterschied machen. Wenn Sie Jesus Christus durch diesen Podcast oder unsere YouTube-Präsenz kennengelernt haben, würde ich mich sehr freuen, von Ihnen zu hören. Vielleicht schreiben Sie mir eine E-Mail an pastor@cclm.de. Besonders freuen würde ich mich, Sie einmal persönlich kennenzulernen. Unsere Gottesdienste sind jeden Sonntag um 10 Uhr in unserem Gemeindezentrum in Limburg, in dem alten Metropoltheater in der Josef-Ludwig-Straße 2a. Gegen 10.30 Uhr beginnt dann auch unser Video-Livestream auf YouTube. Sagen Sie dort gerne im Live-Chat einmal Hallo. Auch unsere Formate POP, das bedeutet Pastors Office Podcast, mit geistlichen Leckerbissen und Talk for Two für eine gelingende und freudvolle Partnerschaft finden Sie auf YouTube. Erlauben Sie mir zum Schluss, Sie noch an eine der größten Wahrheiten zu erinnern, die ich lernen durfte. Gott ist schuld an allem Guten in Ihrem Leben. Herzlichst Ihr Bernd C. Drümper.